Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, vor einiger Zeit sah ich mit meiner Frau einen Film über das Jahr 1939, das Jahr, in dem der Zweite Weltkrieg begann. Es war ein außergewöhnlich schöner Sommer, so wie dieser vielleicht. Die Leute gingen baden, fuhren in Urlaub, richtig romantische Bilder. Und dann, wenige Monate später, war Krieg. Menschen starben, Lebensmittel gab es nur noch auf Marken und so schnell kann sich das Blatt wenden. Eben noch alles gut und dann die Katastrophe. So ist das im Leben manchmal. Vielleicht kennen wir das auch, dass wir dachten, jetzt geht alles so gut und auf einmal kommt irgendwas. Und so ähnlich ging es auch Abraham. Wir haben heute ja den letzten Teil unserer Predigtreihe über Abraham. Wir hörten, wie er Gott vertraut hat. Er hat vertraut, dass er wirklich einen Sohn bekommt. Und er wurde nicht enttäuscht. Tatsächlich, er und seine Frau Sarah, obwohl sie schon so alt waren, dass es biologisch gar nicht mehr ging, sie bekamen einen Sohn, den Isaak. Und auch sonst ging es ihm gut. Aber dann kommt etwas ganz Schreckliches. Abraham bekommt von Gott den Auftrag, du sollst deinen Sohn Isaak, den kostbaren Sohn, auf den du so lange gewartet hast, du sollst ihn töten, als ein Opfer. Unvorstellbar sowas. Könnt ihr euch vorstellen, wie es dem Abraham ging, als er das hörte? Viele Christen haben auch Probleme mit dieser Geschichte. Es ist auch eine ganz harte Geschichte, aber es ist gut, dass wir uns ihr stellen. Ich lese aus 1. Mose 22, die Verse 1 bis 19. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von ferne und sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und die beiden gingen miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater? Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als er in die Stätte kam, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte, der Herr sieht. Daher man auch heute sagt, auf dem Berge, da der Herr sieht. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. So kehrte Abraham zurück zu seinen Knechten und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba und Abraham blieb da selbst. Amen. Ja, eine harte Geschichte. Ganz am Anfang steht hier, Gott versuchte Abraham. Das hebräische Wort, das hier steht, kann man wörtlich auch übersetzen mit auf die Probe stellen. Abraham, zu sein Glaube, wird also geprüft. dass das Thema für heute Glauben heißt, Prüfungen bestehen. Das erste dazu, wundere dich nicht über Prüfungen. Gott versucht, prüft Abraham. Da fragt sich mancher, ja wie, versucht Gott denn seine Leute? Will er sie denn womöglich vom Glauben abbringen? Und ganz Bibelkundige verweisen noch auf einen Vers aus dem Jakobusbrief, wo es heißt, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde, denn Gott selbst versucht niemand. Warum steht dann hier, dass Gott Abraham versuchte? Eine Hilfe an dieser Stelle ist das Buch Hiob. Im Buch Hiob, da wird beschrieben am Anfang, dass der Satan, der Teufel, zu Gott kommt und er sagt zu ihm, guck dir mal den Hiob an. Der Hiob, der ist ein super frommer Typ, aber der ist nur so fromm, weil es ihm so gut geht. Wart mal ab, wenn der ein bisschen durcheinander kommt, wenn sein Leben mal anders aussieht, dann ist es schnell aus mit seinem Glauben. Und dann sagt Gott, okay, wir machen einen Test. Du kannst ihm das und das antun und dann gucken wir mal, was passiert. Hiob wird also versucht im Buch Hiob. Von wem? Eigentlich vom Satan. Nicht von Gott. Gott lässt es zwar zu. Insofern kann man das, was hier bei Abraham steht, eben auch so verstehen. Gott ließ zu, dass Abraham versucht wurde. Insofern stimmt beides. Das, was hier steht und das, was im Jakobusbrief steht. Und so können wir auch diesen Satz, den mancher auch schwer versteht, so im Vaterunser verstehen. Führe uns nicht in Versuchung, könnte man eigentlich auch so übersetzen, lass nicht zu, dass wir in Versuchung geführt werden vom Teufel. Übrigens kann man das auch am hebräischen Originaltext sehen. Da steht an dieser Stelle das Wort Gott mit einem Artikel. Im Alten Testament eher ungewöhnlich. Und ein solcher Artikel findet sich zum Beispiel auch an einer Stelle aus dem ersten Buch der Könige, wo ein böser Geist den König Ahab verführen möchte. Dass hier also auch bei Abraham der Artikel genannt wird, kann ein Hinweis darauf sein, dass auch hier böse Mächte mit im Spiel sind. Wir sehen also, es ist nicht Gottes Idee, dass ein Mensch in Versuchung geführt wird. Und schon gar nicht diese Geschichte hier mit dem Sohn. Das ist Satan, der Teufel, der will das. Wir können das oft nicht verstehen, warum sowas passiert oder Gott das zulässt. Aber wir können sagen, es ist nicht von Gott und das hilft es vielleicht ein bisschen, damit umzugehen. Aber klar ist, die Versuchung ist eine Prüfung, eine Art Glaubenstest. Und solche Prüfungen werden kommen auch für Christen heute. Das lässt sich ganz leicht erklären, denn der Teufel, der will ja nichts lieber als Christen vom Glauben abbringen. Und darum versucht er es eben immer wieder. Gerade bei denen, die bei Jesus sind. Deswegen sollten wir uns nicht wundern, wenn uns sowas passiert. Wenn in unserem Leben vielleicht Dinge kommen, die wir nicht verstehen, die uns runterziehen. Wenn wir hin und her gerissen werden in Gedanken, in Gefühlen, wenn wir Widerstand erfahren. Ich sage mal umgekehrt, schwierig ist es eher dann, wenn es sowas gar nicht gibt in unserem Leben, wenn immer alles glatt geht. Da könnte man fragen, bin ich denn wirklich ganz bei Gott, dass der Teufel sich gar nicht für mich interessiert? Für Christen, die gerade Schweres durchmachen, und vielleicht ist doch heute Morgen jemand hier, der denkt, ich weiß nicht weiter, wie es weitergeht, kann das tröstlich sein. Dann musst du nicht fragen, hat Gott mich nicht mehr lieb? Bin ich vielleicht gar nicht richtig Christ? Was habe ich schon falsch gemacht, dass mir das sowas zustößt? Nein, ich kann sagen, ja, das zeigt eigentlich, dass ich bei Gott bin, bei Jesus bin. Der Teufel versucht, mich wegzubringen. Und leider ist das ganz normal in dieser Welt, dass so etwas passiert. Prüfungszeiten sind keine angenehmen Zeiten. Schon in der Schule waren Prüfungen nie angenehm. Im Leben auch nicht. Aber trotzdem können solche Zeiten auch gute Zeiten sein. Denn gerade in solchen Zeiten kann der Glaube wachsen. Gerade in solchen Zeiten können wir Gottes Nähe erfahren, dass er eingreift, wie er auch bei Abraham eingegriffen hat und dann das Opfertier gegeben hat. Oder wir erfahren eine Nähe Gottes, die wir sonst nicht erfahren. Luther bezeichnet Zeiten der Prüfung als Anfechtung. Und er schreibt dazu, ich zitiere, solange die Menschen Frieden und Sicherheit genießen, verachten und versäumen sie das Wort. Wenn aber die Anfechtung kommt, dann erst glauben sie, dass dasjenige wahr sei, wozu sie vorher durch das Wort ermahnt worden sind. So empfinden auch die Frommen die Kraft und Frucht des Wortes nur in der Anfechtung. Soweit Luther. Insofern, so schwer es ist, leider ist es so, weil wir Menschen so sind, wie wir sind, brauchen wir auch solche Zeiten der Prüfung, der Anfechtung, damit der Glaube wächst. Wir können das vergleichen mit Wurzeln. Bäume, die am Rand des Waldes stehen, haben tiefere Wurzeln als andere, weil sie dem Wind mehr ausgesetzt sind. Und so schlägt der Glaube sozusagen Wurzeln, wenn wir den Stürmen des Lebens ausgesetzt sind. Natürlich dürfen wir uns auch an schönen Dingen freuen. Aber wenn es schwer wird, brauchen wir uns als Christen nicht darüber zu wundern, sondern können solche Zeiten annehmen als Zeiten der Prüfung, als Zeiten, in denen wir weiterkommen können im Glauben. Ein zweites aus unserer Geschichte. Triff eine klare Entscheidung, wenn du geprüft wirst. Abraham soll seinen Sohn opfern. Unvorstellbar sowas. Und was passiert? Abraham zieht sofort los. Mit seinem Sohn. Mit Holz, um ein Feuer zu machen. Wir können nur ahnen, wie schwer das für Abraham gewesen sein muss. Wir wissen nicht, ob vielleicht noch eine Zeit vergangen ist zwischen dem Auftrag und bis er es dann gemacht hat, bis er sich vielleicht durchgerungen hat. Steht hier alles nicht. Aber klar ist, Abraham folgt dem schweren Auftrag Gottes. Er hört nicht auf seine Gefühle, die sicherlich ganz anders waren, die sicher gesagt haben, das geht gar nicht. Er hört auf das, was Gott ihm gesagt hat, gegen seine Gefühle. Hier ist Abraham geradezu ein übermenschliches Vorbild. In Klammern, Abraham ist auch nicht nur ein Vorbild. Also gibt auch Geschichten, wo er eigentlich eher menschlich gedacht hat. Nicht? Da hat die Sarah ihm mal gesagt, hier mit dem Isaak, mit dem Sohn, das wird nichts. Also dann schlaf mit meiner Magd, dann hast du wenigstens von deren Sohn, hat er gemacht. Da war er nicht so ein Vorbild. Aber hier ein ganz großes Vorbild. Er war bereit, das Kostbarste, was er hatte, seinen Sohn zu geben. Nun, und da bin ich ganz sicher, verlangt Gott von uns auf jeden Fall keine Menschenopfer. Das ist etwas ganz Einzigartiges, was sich in der Bibel auch nie wiederholt hat. Auch nicht in 2000 Jahren Kirchengeschichte. Es sollte nämlich ein einmaliges Zeichen sein für Jesus. Den hat Gott nämlich wirklich für uns geopfert. Seinen Sohn hat er geopfert. Und diese Geschichte ist ein Zeichen dafür. Und weil Jesus für uns gestorben ist, brauchen alle, die zu Jesus gehören, nicht mehr sterben, nicht mehr für immer sterben, weil sie wissen, der Herr hat alles für mich getragen. So ist die Frage bei uns nicht die, ob wir irgendjemand opfern sollen. Völlig klar. Aber Glaubenstests, schwierige Entscheidungen, die gibt es bei uns auch. Zum Beispiel, dass Gott sagt, ich möchte, dass du einen Dienst für mich übernimmst, dass du dich einsetzt für mich, dass du vielleicht mitarbeitest in der Gemeinde oder woanders, auch wenn du schon viel um die Ohren hast, aber zu sagen, ja, mach das. Oder vielleicht sagt Gott auch, ich möchte, dass du einem Menschen vergibst, der dich schwer verletzt hat. Oder sagt, ich möchte, dass du lernst, mit der Krankheit zu leben, die nicht mehr weggeht, und mir die Ehre zu geben, obwohl du es nicht verstehst. Und wenn Gott uns Dinge sagt, die uns erstmal schwer fallen, dann ist auch, wie bei Abraham, eine klare Entscheidung gefragt. Nicht eine Entscheidung, die uns leicht fällt. Ist Abraham garantiert auch nicht leicht gefallen. Eine Entscheidung, die Mut erfordert. Vielleicht haben wir es heute mit mutigen Entscheidungen besonders schwer. Denn wir leben in einer Zeit, die immer mehr vom Gefühl bestimmt wird. Menschen entscheiden sich für Dinge immer weniger nach irgendwelchen Prinzipien oder Regeln, sondern nach ihren Gefühlen. Wozu habe ich gerade Lust? Das ist die beherrschende Frage. Nichts gegen Gefühle. Aber Gefühle sind oft sehr kurzsichtig. Gefühle können in die Irre führen. Wenn wir uns an Gottes Willen orientieren, müssen wir manchmal Entscheidungen treffen, die gegen unsere Gefühle gehen. Und ein Zeichen dafür ist eben dieses, dass wir über die Gefühle Abrahams in unserer Geschichte nichts erfahren. Offensichtlich sind die Gefühle nicht so wichtig hier. Es kommt eben auf eine Entscheidung im Glauben an. Noch einmal ein Zitat von Luther. Er schreibt, Fühlen und Glauben stehen nicht beieinander. So schon Luther. Also, wenn wir Entscheidungen im Glauben treffen, sind das oft keine Gefühlsentscheidungen. Oft kommen die Gefühle dann erst hinterher. Wenn ich mich zum Beispiel entscheide, einem anderen zu vergeben, dann geschieht das oft gegen die Gefühle. Meine Gefühle sagen, ich würde ihm am liebsten sonst was. Aber wenn ich es dann mache, wenn ich mich entschieden habe zu vergeben, dann merke ich, das tut mir gut. Auch gefühlsmäßig. Ich sah am Evangeliumsrundfunk ein Interview mit einer Frau, die von ihrem Vater sexuell missbraucht wurde. Das war ganz schrecklich für sie. Und es ist ganz wichtig, dass wir an der Stelle sehr wachsam sind. Die Frau wurde Christ und sie hörte, ja, sie soll ihrem Vater vergeben. Und es dauerte lange, sehr lange, bis sie sich dazu durchringen konnte. Sie fuhr zu ihm hin und noch im Auto schrie sie, ich schaffe das niemals. Aber Gott hat ihr die Kraft gegeben. Sie kam zu ihrem Vater und sagte ihm, du hast mich missbraucht, du hast mein Leben zerstört, du hast meine Seele getötet. Aber hier und jetzt, das konnte sie sagen, hier und jetzt vergebe ich dir. Und dann beschreibt sie, wie es ihr danach ging. Sie sagte, ich war so frei wie noch nie. Sie musste diesen unendlich schweren Schritt gehen, gegen ihre Gefühle. Aber als sie es getan hatte, da kamen die positiven Gefühle. Dieses Gefühl der Freiheit. Es geht also nicht darum, Gefühle abzuwerten oder auszuschalten, aber sie sollen nicht der Maßstab sein für unsere Entscheidungen. Wo prüft Gott uns? Wo prüft er sie? Wo prüft er dich? Wo möchte er etwas von dir, was dir vielleicht schwerfällt? Triff eine mutige Entscheidung wie Abraham. Mancher fragt sich, kann ich das denn? Könnte ich sowas tun wie Abraham? Aus eigener Kraft garantiert nicht, ich jedenfalls nicht. Da können wir nur beten und bitten, Herr, gib du mir die Kraft, deinen Willen zu tun. Oder wie es in einem Lied heißt, lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat. Und noch was, wir können es in kleinen Dingen einüben, ganz bei Gott zu sein. Es gibt ja auch so kleine Prüfungen jeden Tag. Und wenn man in kleinen Dingen es einübt, kann man es im Großen leichter. Zum Beispiel eine tägliche Prüfung für viele ist die Herausforderung, in der Bibel zu lesen. Dann nehme ich mir vor, ich möchte jeden Tag ein Stück in der Bibel lesen. Immer kommt irgendwas dazwischen. Es ist immer wieder ein Kampf oder im Gebet auch dran zu bleiben, wirklich zu sagen, Herr, ich nehme mir Zeit zum Gebet. Eine kleine Prüfung, könnte man sagen. Da können wir üben. Und wenn wir an dieser Stelle üben, uns klar zu entscheiden, können wir es an anderen Dingen leichter. Also, probiert's aus, jeden Tag ein Stück in der Bibel lesen. Vielleicht immer zur gleichen Zeit, eine gute Gewohnheit. Und das ist eine ganz große Hilfe, weil Gottes Wort mir ja auch Kraft gibt. Jesus sagt, wer im Geringsten treu ist, ist auch im Großen treu. Oder anders ausgedrückt, wer eine kleine Prüfung besteht, kann auch eine große Prüfung bestehen. Welche mutige Entscheidung steht jetzt bei dir an? Ein drittes und letztes. Rechne damit, dass die Prüfung gut ausgeht. Abraham musste bis zum Äußersten gehen. Er musste das Holz aufschichten, er musste seinen Sohn festbinden, er musste das Messer in die Hand nehmen und als er zustoßen wollte oder musste, da kam die Stimme Gottes. Nein, tu es nicht. Und Gott gibt ihm ein Tier, das er anstelle seines Sohnes opfern kann. Übrigens wieder ein schönes Bild dafür, dass Jesus auch stellvertretend gestorben ist für uns. Eigentlich hätten wir alle am Kreuz hängen müssen, weil wir schuldige Leute sind. Aber Jesus hat es getan für uns. So geht die Sache mit Abraham und Isaak gut aus. Und Abraham hat die Prüfung bestanden. Am Schluss hat Gott alles gut gemacht. Und Gott bekräftigt das am Schluss noch einmal durch eine Segenszusage. Weil Abraham ihm gehorcht hat, will er ihn segnen, zu einem großen Volk machen. Das, was er ihm vorher schon gesagt hatte, ganz am Anfang, wiederholt er noch einmal. Wir sehen, Gott zu gehorchen, auch ein schwieriges Wort heute, gehorchen, aber darum geht's. Das ist letztlich immer gut. Nun, wendet vielleicht einer ein, ja, stimmt das denn wirklich? Es geht doch nicht immer alles gut aus. Manche Krankheit bleibt, mancher Streit lässt sich auch unter Christen nicht lösen. Und das Recht, die Trauer um einen lieben Menschen, sie geht nicht einfach so weg. Ja, wenn wir das Leben auf dieser Erde betrachten, dann geht tatsächlich nicht immer alles gut aus. Manchmal schon. Manchmal kann man nach Jahren, Jahrzehnten sehen, es war doch gut, diesen Weg zu gehen. Aber manchmal bleibt der Schmerz. Und das ist gut, dass wir nicht nur dieses Leben sehen, sondern dass wir den Horizont weiten auf Gottes neue Welt, seine Ewigkeit. Denn spätestens da wird Gott alle Schmerzen, alles Leiden wegnehmen, alle Tränen abwischen, alle Wunden heilen, äußere Wunden, innere Wunden. Und alle, die dann dabei sind, das sind alle, die mit Jesus leben, sie werden merken, es war gut, es hat sich gelohnt, den Weg mit Gott zu gehen, auch in den Prüfungen, gerade in den Prüfungen. Und der Ewigkeit wird das endgültig Wirklichkeit, was Gott hier Abraham verspricht, dass sein Geschlecht gesegnet wird und das Volk Gottes wird in großer Freude leben. Und dieses Volk wird ein Volk aus allen Völkern der Erde sein, wie wir schon hier in Vers 18 lesen. Gott ist immer international. Und so helfen uns Prüfungen, auch den Blick zu weiten. Nicht nur das Hier und Jetzt zu sehen, nicht nur, wie es mir jetzt gerade schlecht geht, sondern nach vorne zu schauen, in die Ewigkeit. Auch das fällt uns heute oft schwer. Wir leben ja lieber im Hier und Jetzt und fragen, ja, wo kriege ich denn jetzt Hilfe her? Ist auch gut in Ordnung, dass man so fragt. Aber oft gerät die Ewigkeit dann aus dem Blick. Manche sagen auch, ja, das ist doch eine Vertröstung auf das Jenseits. Ich frage zurück, geht's uns eigentlich besser oder schlechter jetzt und hier, wenn wir uns auf die Ewigkeit freuen können? Ich kann nur sagen, wenn ich mich freue auf die Zeit, einmal ganz bei Gott zu sein, dann hilft mir das schon jetzt, dann gibt mir das schon jetzt Kraft. Kraft, das war das Stichwort aus den Taufsprüchen. Die Kraft Gottes. Nicht, dass alle Probleme gleich weg sind dann. Aber dann habe ich eine Perspektive der Hoffnung, eine Perspektive gerade auch in Prüfungszeiten. Zum Schluss ein kleines schwedisches Märchen dazu. An einem schönen Sommertag um die Mittagszeit war große Stille am Waldrand. Die Vögel hatten ihre Köpfe unter die Flügel gesteckt und alles ruhte. Da streckte der Buchfink sein Köpfchen hervor und fragte, was ist eigentlich das Leben? Alle waren betroffen über diese schwierige Frage. Die Heckenrose entfaltete gerade eine Knospe und schob behutsam ein Blatt ums andere heraus. Sie sprach, das Leben ist eine Entwicklung. Unten im Gras mühte sich eine Ameise mit einem Strohhalm 10-mal länger als sie selbst und sagte, das Leben ist nichts als Arbeit und Mühe. Wo weise Reden geführt wurden, streckte auch der Maulwurf seinen Kopf aus der Erde und brummte, das Leben, es ist ein Kampf im Dunkeln. Dann kam die Nacht. Mit lautlosen Flügeln glitt der Uhu über die Wiese dem Wald zu und krächzte, das Leben heißt, die Gelegenheit nützen, wenn andere schlafen. Und schließlich wurde es still im Wald und Wiese. Und einige Zeit danach stand die Morgenröte in ihrer vollen Pracht auf und sprach: Wie ich die Morgenröte, der Beginn des neuen Tages bin, so ist das Leben der Anbruch der Ewigkeit. In diesem Sinne sehen wir Prüfungszeiten als Anbruch der Ewigkeit. Lass uns beten. Danke, Jesus, dass du da bist, auch in ganz schweren Zeiten, in Prüfungszeiten. Danke, dass du stellvertretend für uns gestorben bist, dass wir keine Menschenopfer oder andere Opfer mehr brauchen. Aber hilf uns, dass wir ganz abhängig sind von dir, dass wir deinen Willen tun und dass wir dann erleben, du bist da, du machst es gut, du wirkst auch bei uns, in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Amen.